Sie hören eine Predigt von Hans-Ulrich Reifler der Gellertkirche Basel.
Ich lese den Predigttext zum heutigen Sonntag. Der steht im Matthäusevangelium im Kapitel 24, die Verse 15 bis 28. Ein anspruchsvoller Text. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Wer das liest, der merke auf. Alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Wenn denn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder da, so sollt ihr's nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.
Liebe Freunde und Gäste, liebe Gemeinde, wir haben einen schrecklichen und beängstigenden Text vor uns, der unverblümt, offen und ohne Zurückhaltung über Gräuel, Verwüstung, Flucht, Unterdrückung, Bedrängnis, große Trübsal und Verführung spricht. Er ist ein Teil der prophetischen Rede Jesu, der Endzeitrede Jesu, die er noch vor der Passionszeit auf dem Ölberg in Jerusalem vor seinen Jüngern hielt. Jesus mutete diese Rede seinen Jüngern zu. Heute mutet er sie uns zu. Diese apokalyptische Rede wird nicht nur vom Evangelisten Matthäus überliefert, sondern auch von Markus, Mitarbeiter des Petrus und Paulus, von Lukas, dem Arzt. Und die ganze prophetische Rede dreht sich um die Zukunft der Welt. Das ist unsere Predigtserie, das Ende der Zeit. Sie spricht über die große Trübsal, über die letzten Dinge und das Weltgericht. Alle Motive und Bilder, die wir in dieser Rede finden, sind aus dem Alten Testament. Die erwähnten 5 Gerichtsgleichnisse, mit denen Jesus auf seinen bevorstehenden Tod und seine Wiederkunft hinweist, sind auch zentraler Bestandteil dieser Endzeitrede. Um dem gesamtbiblischen Zeugnis der Heiligen Schrift gerecht zu werden, lege ich diese anspruchsvolle und komplexe Endzeitrede auf dreifache Art und Weise aus. In einem ersten Teil sehen wir die Endzeitrede in ihrem historischen Kontext des ersten Jahrhunderts. In einem zweiten Teil thematisieren wir diese Rede in ihrer endgeschichtlichen Dimension. Und in einem letzten Schritt werden wir entdecken, dass diese Endzeitrede Jesu eine heilbringende Trost- und Hoffnungsrede ist, die uns ermutigt, Jesus nachzufolgen, auch in Trübsalszeiten. Also zunächst die Endzeitrede im historischen Kontext des ersten Jahrhunderts. Am 10. August 70 nach Christus eroberte der römische General Titus, Sohn des römischen Kaisers Vespasian, mit seinen 60.000 Mann starken Heer in einer blutigen Schlacht Jerusalem und zerstörte weite Teile der Stadt. Die Kultgeräte des Tempels, Tempelschatz, Tempelkasse, wurden erbeutet und in einem Triumphzug nach Rom gebracht. Und der Tempel als jüdisches Nationalheiligtum mit seinem Opferdienst, der Ausübung der jüdischen Spiritualität und der Synagogendienste hörten auf. Der amtierende Hohepriester und der Rat der Hohenpriester mussten ihre Ämter abgeben. Das ganze Priestertum wurde ruiniert und der Tempelkult in Jerusalem endgültig eingestellt. Für Rom war die Einnahme Jerusalems ein strategischer Sieg über Judäa. Und dieser judäische oder jüdische Krieg endete 3 Jahre später mit der heldenhaften Eroberung der Palastfestung des Herodes in Masada. Die Juden und die frühchristliche jüdische Gemeinde in Jerusalem wurden aus Jerusalem vertrieben und verbannt. Und so erfüllte sich die prophetische Endzeitrede Jesu circa 40 Jahre nach Christi Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt auf dramatische Weise. Der Gräuel der Verwüstung des zweiten Tempels, von der bereits Daniel sprach, ist bis heute eine traurige Realität geblieben. Und anstelle des jüdischen Tempels erbaute Kalif Abd al-Malik ibn Marwan am Ende des 7. Jahrhunderts den heute stehenden Felsenturm. Es ist das Verdienst des römischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus, dass uns detaillierte Angaben über den Zelotenkrieg und die unterschiedlichen römischen Armeerevolten aus den Jahren 66 bis 70 nach Christus bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben sind. Josephus' ausführlicher Bericht ist ein Dokument jüdischer Nationalgeschichte und hellenistischer Historiographie, also Geschichtsschreibung. Und interessant ist, dass dann unter Hadrian, Kaiser Hadrian, im 2. Jahrhundert, am Anfang des 2. Jahrhunderts, ein letzter Aufstand der Juden gegen die römische Herrschaft, der sogenannte Bar Kochba-Aufstand, auch niedergeschlagen wurde. Kaiser Hadrian musste seine besten Feldherren beauftragen, um den Kampf zu seinen Gunsten zu entscheiden. Und in diesem Kampf sind über 580.000 Menschen gestorben. Die Bergfeste Bittir und der Sternensohn Simon Bar Kochba fielen im Jahr 135 nach Christus. Und damit starb die letzte noch verbleibende jüdische Hoffnung auf ein Wunder, auf den Anbruch der neuen Heilszeit, die sie alle erwarteten. In der Shoah, in der Massenvernichtung von über 6 Millionen europäischen Jüdinnen und Juden während der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft des Deutschen Reiches wiederholte sich die Geschichte größter Bedrängnis und Verfolgung erneut auf dramatische Art und Weise. Wenn wir das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift berücksichtigen, entdecken wir, dass die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg auch eine endgeschichtliche Dimension hat, die weit über das alttestamentliche Gottesvolk hinausgeht, die sich erst in der Zukunft am Ende der Heilszeit erfüllen wird. Und darum reden wir jetzt über die Endzeitrede in ihrer endgeschichtlichen Dimension. Das Wort Trübsal, Bedrängnis, Drangsal, man kann auch übersetzen mit Einengung, finden wir 45 Mal im Neuen Testament. Auch der Apostel Paulus greift diese Thematik auf. Der Arzt und Historiker Lukas berichtet summarisch über die erste Missionsreise der Apostel Paulus und Barnabas. Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigten und viele zu Jüngern machten, kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten zu ihnen, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes hineingehen müssen. Auch wenn wir das nicht gerne hören, die Bewährung in Trübsalszeiten gehört zur Normalität des christlichen Glaubens. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Apostel Matthäus in der überlieferten Endzeitrede Jesu ausdrücklich von großer Trübsal spricht, von großer Bedrängnis, von großer Trübsalszeit. Hier kommt ein Begriff vor, den wir im alltäglichen Umgang haben. Mega, mega, groß, mega, it's mega cool, mega. Megadlipsis, große Trübsal, eine außerordentlich große Trübsal. Und diese Formulierung, Megatrübsal, die findet sich eben nur hier in Matthäus 24 und im Buch der Offenbarung in Kapitel 7 der Visionen, die uns der Seher und Prophet, der Apostel Johannes, überliefert. In der biblischen Zukunftserwartung ist mit großer Trübsalszeit oder großer Bedrängnis eine erwartete, dramatische, sich massiv verdichtende, endzeitliche, globale Phase der Verfolgung, Bedrängnis und Verführung gemeint, die der Wiederkunft Jesu Christi, dem tausendjährigen Reich und der radikalen Neuschöpfung der Welt vorausgeht. Es handelt sich um eine einmalige, außerordentliche, antichristliche Notlage, wie sie die Menschheit noch nie gesehen hat. Christen werden dann weltweit belächelt, bedrängt, verfolgt und umgebracht werden. Jesus verheißt dann seinen Jüngern und Nachfolgern nicht physische Bewahrung, sondern geistlichen Beistand, Trost und eine Perspektive der Hoffnung auf das ewige Reich Gottes. Christen werden sterben, weil sie Jesus nachfolgen, und als Überwinder des Glaubens werden sie vom Tod auferstehen und in ewiger Gemeinschaft mit Jesus leben und ihn sehen, wie er ist. Die Offenbarung des Johannes spricht von 7 Jahren, in denen der Antichrist als Diktator die Welt beherrschen und die weltweite Kirche verfolgen wird. Es ist die Zeit der großen Gerichte, die über alle Völker kommen wird. Und der Apostel und Seher Johannes schildert diese spiralförmig überlieferten, sich intensivierenden Gerichte, indem er von 7 Siegelgerichten spricht, von 7 Posaunengerichten und von 7 Zornschalengerichten. Es ist eine Zeit der totalen Machtentfaltung des Antichristen. Eine Zeit der harten Erprobung, der intellektuellen Infragestellung, der bedrängenden Verführung durch falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Christusse. Gleichzeitig ist es auch eine Zeit der konstanten Bewährung des Glaubens, die Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird, wenn Gott seinen Nachfolgern Verfolgung, Drangsal und heftige Auseinandersetzungen zumuten wird. Kaufen und verkaufen kann dann nur noch, wer das Malzeichen des Antichristen trägt. Doch die Menschen, die Jesus nachfolgen, die werden versiegelt und bewahrt werden. Ihr Kennzeichen ist nicht die Zahl 666, sondern die Aussage: Du hast mein Wort behalten. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und auch die wiederholte Zusage und Verheißung des erhöhten Christus: Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und jetzt wollen wir die gleiche Rede noch sehen als Trost- und Hoffnungsrede. Die große Trübsalzeit mit ihren dramatischen, verdichtenden Gerichten und ihrer unerträglichen Verfolgung, Verführung, Drangsal und Bedrängnis ist nicht ein unberechenbarer Schicksalsschlag, sondern fest und zielführend eingeordnet in den Heilsplan Gottes. Auffallend ist, dass Jesus in seiner Rede auf die Begrenztheit dieser Leiden hinweist. Er sagt den Jüngern: Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde niemand gerettet werden. Und das ist eine tröstende und hoffnungsstiftende Verheißung, die uns hilft, Trübsalzeiten zu überstehen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, das Weltgeschehen versinkt nicht im totalen Chaos. Selbst wenn wir das in unserer Wahrnehmung vielleicht anders einschätzen wollen, vor allem wenn wir die Abendnachrichten sehen. Die Welt geht nicht unter, auch nicht in der großen Trübsalzeit, weil Gott auf Kurs bleibt. Gott bleibt auf Kurs, auch in Trübsalzeiten. Gott bleibt der Herr. Er behält die ganze Welt in seiner Hand, unter seiner souveränen Kontrolle. Alle seine Gerichte sind zeitlich begrenzt und stehen unter seiner absoluten Kontrolle und unter seinem Einfluss. Die älteren Semester unter uns erinnern sich vielleicht noch an Elisabeth Abbey. Das ist die verstorbene Frau des Evangelisten Ernst Ebbi vom Bibellesebund. Die hat zahlreiche Lieder gedichtet, die erhalten geblieben sind. Und eines dieser Lieder heißt: Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Wenn Nacht uns bedecket und Satan uns schrecket, so stimmen wir siegesfroh an. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Weil er uns bewahrt, bleibet Furcht uns erspart. Gott ist noch auf dem Plan. Leben wir bereits in der großen Trübsalszeit? Der brutale Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und damit die Gefährdung ganz Europas und der westlichen Welt, der Bürgerkrieg im Sudan, das Vordringen der Boko Haram in Tschad, Nigeria und anderen Ländern des globalen Südens, der blutige Nahostkonflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen erhalten alle Zutaten für einen dritten Weltkrieg mit zerstörerischen Folgen für die moderne Zivilisation und die ganze Erde. Und noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht. Ende 2024 waren es über 125 Millionen Menschen. Dazu kommt die weltweite Verfolgung von Menschen christlichen Glaubens. Nach Open Doors reden wir trotz vereinzelter positiver Entwicklungen weltweit von mehr als 380 Millionen Christen in 78 Ländern, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, Diskriminierung erfahren, Bedrängnis erleben, soziale Ausgrenzung. Das sind besorgniserregende Zahlen. Bei genauerer Betrachtung erreicht die aktuell noch geografisch begrenzte Christenverfolgung bei weitem nicht die endgeschichtlichen Dimensionen der Verfolgung und katastrophalen Drangsal durch den Antichristen, wie sie in der Offenbarung des Johannes für die Zeit der großen Bedrängnis beschrieben wird. Gott ist noch auf dem Plan. Gott bleibt auf Kurs, auch in der großen Trübsalszeit. Gottes Treue erweist sich seinen Auserwählten, indem er diese schrecklich antichristliche Zeit verkürzt. Gottes Erbarmen umgreift die glaubende Gemeinde mit einem Schutzwall, mit seinen kräftigen Armen, mit seinen helfenden Armen in der Endzeit und führt sie bewahrend durch alle Erschütterungen und Szenarien der Verfolgung, Bedrängnis, Drangsal und Zweifel. Die Bedrängnis bleibt uns nicht erspart, aber die verfolgte Kirche bewährt sich als eine große Schar von Überwindern. Offenbarung 7, Vers 9 und folgende. Und die kommen aus allen Nationen, Kulturen, Sprachen und loben Gott vor dem Thron, preisen und beten ihn an. Sie feiern den Sieg Gottes. Deshalb, liebe Gemeinde, darf die große Trübsal nie als Panikmache verstanden werden. Vielmehr ist sie für die Kirche die Gewissheit ihres Sieges, weil sie vom Durchblick in die himmlische Herrlichkeit von Gott selbst gehalten und getragen ist. Also diesen Satz muss ich nochmals wiederholen. Deshalb darf die große Trübsal nie als Panikmache verstanden werden. Vielmehr ist sie für die Kirche die Gewissheit ihres Sieges, weil sie vom Durchblick in die himmlische Herrlichkeit von Gott selbst gehalten und getragen ist. Wie hat es einmal Karl Barth definiert? Hat hier in der St. Alban, im St. Alban Ring hat er gewohnt. Und am Vorabend seines Todes im Unispital in Basel hat er noch telefoniert mit seinem Freund und treuesten Begleiter, mit Eduard Thurneisen, der war Münsterpfarrer und auch Professor für Pastoraltheologie in Basel, und hat den legendären Satz geprägt: Es wird regiert. Gott regiert und steht achtsam über allen Wirren und Verunsicherungen der großen Trübsalzeit. Gott bleibt auf Kurs, auch in der Trübsalzeit. Aus diesem Blickwinkel wird die Endzeitrede für uns heute Morgen zu einer Trost- und einer Hoffnungsrede. Am Ende der großen Trübsalzeit steht für die widerstandsfähige, glaubende und Gott in Ehrfurcht und Dankbarkeit anbetende Kirche nicht mehr ihre Bedrängnis, nicht mehr ihre Flucht, Verfolgung und Angst, sondern die heilbringende, glorreiche Erscheinung des erhöhten und wiederkommenden Menschensohnes. Matthäus 24, 28. Und er kommt als Pantokrator, als Allherrscher, der sein ewiges Reich aufrichten wird. Und das gibt uns Mut, nichts zu resignieren. Das schenkt uns Hoffnung, auch in Trübsalzeiten. Schwere, unverständliche Erlebnisse wie Ohnmacht, Trübsal fordern von uns eine hoffnungsvolle Ausrichtung auf Christus, der unseren Glauben stärkt und fester macht, gerade in Zeiten der Not, weil er versprochen hat, alle Tage bei uns zu sein, bis ans Ende der Welt. Amen.